Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir wissen nicht, wann ihr diese Folge hört, aber wir begrüßen euch aufs Herzlichste, wie ein Kollege im Podcast-Business auch zu sagen pflegt, zu dieser neuen Folge von Starke Frauen, wie immer mit Kim und
Katrin Jakob. Katrin, ich liebe dich, ne? Und die vorher, die Ansage war, ja, wir müssen jetzt mal einen vernünftigeren Einstieg finden. Sowas wie Tagesschau. Ich finde, das hat nichts mit Tagesschau zu tun, aber es ist auch eine schöne Begrüßung.
Okay. Ich finde auch. Jetzt haben wir, guck mal, ich finde, also wir kriegen ja auch immer nicht mit, was die Leute bei der Tagesschau so alles für richtig Spaß in der Backen haben, ne? Die kriegen gut alles rausgeschnitten und die müssen sich wirklich zusammenreißen und hinterher muss dann irgendjemand, da kannst du ja noch nicht mal irgendwie was zurechtschneiden. Bei uns wird das jetzt ja alles zurechtgeschnitten, aber bei denen...
die müssen wir noch live machen? Ganz ernsthaft? Nein, ich finde das schön. Ich mag das.
Lassen wir drin. Okay.
Ja, wenn also wenn wir so hier reinschneiden machen würden, ne? Bei unserem Podcast, dann hätte ich auch irgendwie Bauchschmerzen.
So ein bisschen pseudoprofessionell sind wir. Ich war mit meinem Anspruch, Tagesschau zu machen und dann vergeige ich es doch irgendwie. Nichtsdestotrotz, ich freue mich wahnsinnig, wieder mit dir aufnehmen zu können. Dieses Mal natürlich wieder im Homeoffice, aber ja, das ist nun mal so. Aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt und ja, wir machen einfach weiter und irgendwann sind wir auch wieder zusammen. Wir starten jetzt, genau. Wen stellst du heute vor, liebe Kim?
Eine Frau. Cool. Ich habe eine ganz tolle, einen Wunsch bekommen von Anne Schreier über Instagram, auch mit Sprachnachrichten und liebe Grüße aus Berlin, schreibt sie. Sie hat sich die Aya Jaff gewünscht. Aya Jaff kommt aus dem Irak und ist eigentlich ja eine wahnsinnig begnadete Allesesserin, also nicht ein viel. Sie hat nichts mit Essen zu tun. Sie wird die Zeit nennt sie Mrs. Co. Die T3 nennt sie Tech Queen. Forbes steht sie auf der 30 an der 30 Liste von 2019 und ja sagt aber selber. Was war das?
Entschuldige bitte, ich bin versehentlich auch was draufgekommen. Ja,
wo waren wir noch? Komm, ach, du bist auf ihre Seite gegangen, ne?
Ja, genau.
Ah, okay. Genau, auf ihrer Seite wirst du mit Sicherheit gerade festgestellt haben, oder wir haben es vielleicht gerade gehört, da hat sie ein riesen Video und sagt halt about me. I'm Aya Jaff, a Forbes 30 under 30 author and a woman in tech. I hold keynotes and write articles. I help business become more digital and innovative. Genau das beschreibt sie ganz gut. Ich habe eben gerade noch einen Podcast gehört, den Anne dann nämlich auch nochmal empfohlen hat. Run, R-U-N, und dann Hashtag 7 mit Techstar Aya Jaff. Da wird sie halt in Nürnberg, da kommt sie her, auch nochmal interviewt über ihren Werdegang, wie es ist, in der Tech-Branche unterwegs zu sein als Frau. Und dann bringt sie auch eine ganz nette oder ja, eine Anekdote, wo sie die einzige Frau ist auf dem Event. Und die anderen, beziehungsweise die anderen Frauen, die waren alle in Schwarz gekleidet und waren halt die Kellnerinnen. Und, und dann tritt sie halt mit ihrem Team auf, geht auf die Bühne und dann sagt der eine, dreht sich halt zu ihr um und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir mal 2 Bier bringen? Und dann sagt sie, nee, das ist wohl ein Missverständnis. Und da sagt der andere, also der Interviewer auch so, ja, war das dann halt sehr diskriminierend? Und dann meinte sie, nee, das war für den anderen auch super peinlich, weil die Gewohnheit halt ist, Frauen sind in der Tech-Branche so gut wie gar nicht vorhanden und wenn dann halt eher ja auf so einem Event dann als Kellnerin, ne?
Ja.
Sie sagt halt, das war für den Mann viel peinlicher als für sie. Und ja, ist halt erstmal eine Umgewöhnung.
Ja, du sagtest vorhin, dass sie aus dem Irak kommt, aber sie spricht ja fließend Deutsch. Also sie ist in Nürnberg groß geworden, aber im Irak geboren.
So, ne? Ja, genau. Oder? Und ist mit der Familie vor dem Krieg geflüchtet. So, und ist eine Deutsch-Irakerin. Ja, genau.
Genau, wie ist sie groß geworden? Hat sie Geschwister? Ich meine, das tut nicht zur Sache, aber gibt es möglicherweise irgendeine Schwester, einen Bruder, die genauso tech-begeistert waren und sie da so reingeführt haben? Oder was ist sozusagen ihr Antrieb gewesen? Oder ich habe nämlich auch ein bisschen mich zu ihr informiert, da schon eine Antwort drauf zu haben, aber lass uns mal teilhaben an deinen Erkenntnissen, wie sie so drauf ist. Was ist das für ein Typ?
Wie ich schon gesagt habe, ne, sie ist im Irak geboren und ist aber in Nürnberg aufgewachsen. Witzigerweise habe ich ja auch anderthalb Jahre in Nürnberg gewohnt. Und sie studiert, glaube ich, tatsächlich noch zurzeit ihren Bachelor in Computer Science und Business Administration an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg.
Wie alt ist sie denn eigentlich? Haben wir das schon gesagt?
Ich glaube, sie ist entweder 25 oder 24. Ich weiß gerade gar nicht, wann sie geboren ist, also an welchem Datum exakt. Deswegen entweder 24 oder 25. Eine ganz junge Dame, die aber jetzt schon einen Vorbildcharakter erreicht hat, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Und ja, sie ist eigentlich per Zufall in diese ganze Schiene reingerutscht, weil sie, man denkt halt so, man liest den Lebenslauf und verfällt in so eine Schockstarre und denkt halt so, ach, du ahnst es nicht, was für eine Superwoman. Ja, die muss ja irgendwie einen IQ von gefühlt 200 haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch der IQ geht, aber auf jeden Fall super hyperintelligent. Und ich sag da aber eigentlich nur, nö, also ich hatte ein Problem, da war ich 15 und ich hatte nach einer Lösung geguckt. Und zwar, weil sie immer super verärgert, wenn die Schüler nicht Bescheid kamen, wenn die erste Stunde ausfiel. Ja, also, weil das wäre doch ganz geil, wenn man morgens aufwacht oder beziehungsweise spät abends nochmal reingucken kann und dann sieht man so, die erste Stunde ist ausgefallen, ich kann länger pennen. So. Und dann hat sie gedacht, Mensch, das kann man doch eigentlich mit so einer App machen, ja. Und dann hat sie sich als damalige Schülerin, und sie hat eine Schwester, die S-H-A-M geschrieben, Scham ausgesprochen, denke ich mal, die hat sie dann später in einen Coworking-Space mitgenommen. Und da hat sich Aya dann vernetzt und Leute gefunden, hat sie so einen Programmierclub gegründet. Na, auf jeden Fall hat sie erstmal als Schülerin damals sich erkundigt, wie viel so eine Entwicklung kosten würde. Und es gab so einen in Nürnberg, der das konnte, und das kostet 10.000 Euro. Und das, das fand sie ganz schön frech. Ja, also wenn diese Fähigkeit so krass gut bezahlt wird, dann lerne ich das jetzt mal selbst, ne?
Ja.
Und dann hat sie erstmal gegoogelt, nach dem Motto Code schreiben und hat dann so Einsteigerprogramme gemacht und sich da durchgetüftelt. Und dann hat sie tatsächlich auch ein Förderprogramm bekommen, da hat sie aber nur 400 Euro bekommen. Ja, das deckt sich halt dann nicht mit den 10.000 Euro. Und deswegen, das war auch nochmal so ein Antrieb, warum sie dann dieses Codieren entdeckt hat und anfing, diese Codiersprachen zu lernen. Und
also fing an wie alle guten Silicon Valley Menschen, nämlich mit Problem Solving. Ne? Also es gibt daher kommt sie. Es gibt ein Problem, ich möchte das lösen und nicht, boah, ist das geil, Zahlen, Daten und ich hacke in den Computer rein, sondern das hat alles Sinn und Verstand und wie ich dann zu dem Ziel komme, das muss ich mir jetzt irgendwie drauf tun. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Und um jetzt mir meine Frage selber von eben zu beantworten, wie sie so drauf ist, ich habe sie jetzt nur in einem Interview gehört. Ich fand sie wahnsinnig sprudelnd, lustig, sehr unterhaltsam, entertaining. Also jemand, der nicht nur auf den Tasten und mit den Zahlen gut ist, sondern auch mit dem Wort und das sicherlich auch. Und sie hat da so einen berühmten TED-Talk gehalten. Ich weiß nicht, ob der Titel derselbe ist wie die Frage, die sie initial gestellt hat, nämlich What pissed you off today? Das ist so dieses, wo hast du ein Problem gehabt und wie kann man es lösen? Also immer die Initialzündung für jedes Tun ist sozusagen die Problemlösung. Da fand ich sie auch grandios, wie sie da in diesen TED-Talk gestiegen ist und ohne zitternde Stimme, also jemand, der wahnsinnig unterhaltsam ist und aber auch ein sehr gesundes und ein tolles Selbstbewusstsein, bewunderndes Selbstbewusstsein hat.
Also auf jeden Fall hat sie dann also die App ist leider am Datenschutz an der Schule gescheitert, aber ich glaube, sie meinte dann, ein Jahr später ist so eine App dann publiziert worden. Sie ist beruhigt, dass die jetzigen Schüler an vielen Schulen dann zumindest dass das Problem gelöst wurde. Auf jeden Fall hat sie dann einen Programmierclub in diesem Coworking Space in Nürnberg gegründet und mit anderen Schülern das Börsenspiel Tradity entwickelt. Und das wird tatsächlich bis heute in Deutschland gezockt. Und sie hat sich damals als CTO bei einer Non-Profit-Organisation beworben und in eine Bewerbung hat sie reingeschrieben, ja, also ich habe weder Ahnung von Börsen, ich glaube, das war auch Tradity, ich bin jetzt recherchieren vielleicht. Beim Art Incubator hat sie sich als CTO beworben, also Chief Technical Officer, somit der technische Direktor eines Unternehmens. Und das war ganz süß, weil sie hat dann sich dort gepitcht und gesagt, ja, ich habe weder Ahnung von Börse, noch ich bin noch im Prozess. Und ich bin auch noch im Prozess, was Tech angeht, aber ich kann damit unfassbar gute Fragen stellen, worauf ihr wahrscheinlich dann gar nicht kommt, weil mein Interesse ist groß und ich möchte ganz gern diesen Platz ausfüllen und ja, zum CTO wachsen. Ja, und damit hatte sie dann den Job und war so eine, der Art Incubator Nürnberg ist dann ihr neuer Arbeitsplatz und eine Art Coworking Space für Tech-Startups.
Nürnberg, ne? Of all places. Ich meine, die Startup-Szene in Nürnberg ist natürlich weltberühmt, aber ohne den Nürnbergern zu nahe zu treten, ich finde das ganz gut, dass es nicht immer nur das übliche Berlin ist oder ne, wo gibt es dann noch so ein bisschen Startup-Feeling in den großen Städten eben. Sondern dass auch eben mal die fränkische Provinz da mal sich hervortut mit tollen Leuten, finde ich gut.
Genau. Ja, und das, genau. Und Tradity wird inzwischen von 11.000 Jugendlichen in ganz Deutschland gespielt. Und sie taucht dann immer tiefer in das Programmieren ein und nimmt auf Einladung ihres Vorbilds Diana Knodel eine der bekanntesten deutschen Programmiererinnen an sogenannten Hackathons, also an Hacker-Marathons und Digitalkonferenzen teil. Und Aya sagt so, Diana Knudel hat sie wirklich motiviert, weiterzumachen. Sie hat während ihres Studiums ein Kind bekommen und ein Unternehmen gegründet. Ihr Mann unterstützt sie bei allem, sie ist glücklich und cool drauf. Überall erzählt man von ihr, das wollte ich auch. Und je besser sie auch Diana Knodel kennenlernt, merkt sie dann auch, oh, ja, die ist ja auch nur so wie ich, ja. Wenn die das schafft, dann kann ich das auch. Und dann bewirbt sie sich nochmal auf eine Art Stipendium, aber es ist eigentlich so ein Förderprogramm,
ja.
Wo sie auch die Abgabe schon verpasst hat. Für Silicon Valley. Und das ist so ein 7-Wochen-Programm gewesen. Und hat dann aber noch, weil sie die einzige Bewerberin war, wurde sie genommen.
Ja, das ist das halt, ne? Ich gucke jetzt auch mal so quer nochmal so bei Google. Was findet man zu ihr? Mit was für Attributen wird sie versehen? Ne? Jung, weiblich, furchtlos, die deutsche Tech-Queen. Sie startet im Silicon Valley durch. Da stürzen sich irgendwie alle drauf, ne? Mrs. Code und was nicht alles. Das ist natürlich nach wie vor was Besonderes und zeigt dann auch, dass wir auch in Zeiten wie diesen, dass es auch nicht so selbstverständlich ist, dass Frauen das tun, aber auch vermutlich, weil einfach das ein verschobenes Interessensgebiet ist, ne? Weil zum Teil suchen die Tech-Unternehmen, und ich habe auch mal für ein größeres gearbeitet, händeringend auch nach Frauen, die sich auch immer gut machen in der PR eines Unternehmens, ne? Förderung von Frauen und wie ist denn das so? Und das ist nach wie vor wirklich, du bist der absolute Exot und kannst da aber auch dann eine Vorbildfunktion übernehmen, ne? Wie das bei der Diana Knudel oder wie die wie das bei der ist, ne? Dass du dann denkst, boah, ich möchte genauso sein. Wir hatten das ja neulich auch beim Boxen, ne? Boxen, Frauen und Boxen ist nach wie vor einfach, du bist der absolute Exot oder die Exotin, ne, logischerweise, ne, Regina Halmich, und dann kommt mal wer anders daher, der auch noch ein besonderes Merkmal hat, wie das bei Zeyna Nazar der Fall ist. Und das ist bei der Aya ist sehr bemerkenswert, einfach dieses wahnsinnige Unterhaltsame und dann offensichtlich ein großes Talent. Da kommt irgendwie alles zusammen, was der Branche sicherlich gut tut. Also, dass Frauen besseren Programmiererinnen sind, aber sie sind vermutlich genauso gut. Und da braucht es einfach mal ein paar mehr davon, einfach weil es schöner ist, wenn es gemischt ist. Ich weiß es nicht, aber
möchte ich gerne jetzt gerade nochmal drauf eingehen. Erstens nochmal auf die Familie, ne, weil wir auch immer sagen, wo kommt die Motivation her? Wer hat sie gefördert? Also ihre 4 Jahre ältere Schwester hat tatsächlich mit Anfang 20 das Nürnberger Online-Stadtmagazin Nipster gegründet. Die Eltern wiederum, also der Papa ist Taxifahrer und die Mutter ist Kassiererin. Und die haben ihren Kindern immer eingeimpft, macht einfach, was euch Spaß macht, auch wenn ihr eines Tages alles verliert und wieder bei Null anfangen müsst, auch wenn ihr nur noch einen Koffer mit eurem Hab und Gut besitzt, könnt ihr glücklich werden. Hauptsache, ihr habt einander, das ist alles, das ist es, was zählt. Und sie mussten ihren Eltern auch nie was beweisen. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie interviewt worden oder so ein TED-Talk oder so, dann wurde darüber zu Hause kaum gesprochen, sondern die Frage war dann immer, bist du gerade glücklich? Machst du etwas, was dich bewegt? Und ja, Aya ist halt einfach wissenshungrig, ambitioniert und ja, auch motiviert. Und sie so ganz anders als die Generation Y, die sich jetzt mit knapp 40 reihenweise in Sabbaticals verabschiedet, weiß sie eigentlich schon, was sie mit ihrer, oder versucht sie herauszufinden, was sie mit ihrer zweiten Lebenshälfte eigentlich anfangen will. Und sie sagt, sie wird immer inspiriert von Lebensgeschichten wie der von Bill Gates oder Benjamin Franklin. Sie sagt halt, ich liebe Audiodidakten, wenn Menschen sich alles selbst beibringen und an ihren Aufgaben wachsen. Und sie findet das auch sehr schade, ne, weil du jetzt ja auch gesagt hast, ja, einfach mal abmischen, ne, Männer, Frauen. Und sie sagt halt besonders, ist es eigentlich komisch, weil viele Frauen interessieren sich für Sprachen, ja, für Spanisch oder Englisch, aber Programmiersprachen sind ja auch Sprachen. Und es geht noch viel mehr als nur das, weil sie sagt, bei Startup-Events seien gerade nur 10-20% Frauen vertreten. Und jedes Startup hat heute in irgendeiner Form mit digitaler Technik zu tun. Und auch eigentlich Gesamtunternehmen, ne? Du musst dich ja digital aufstellen, also heute noch wichtiger als denn je durch Corona. Und sie sagt, wenn man sich da als Frau ausklingt, mit das kann ich nicht, hebelt man sich zunehmend aus der Gesellschaft aus. Und sie wünscht sich einfach mehr Frauen in Unternehmen, weil die mitunter auch noch anders denken, an andere Sachen denken als die männlichen Kollegen. Und sie sagt, es klingt total banal, aber es hat ewig gedauert, bis das iPhone eine Menstruations-App hatte. Oder auch, dass die weibliche Stimme von Siri schlechter erkannt wird, liegt halt daran, dass sie halt nur von Männern getestet wurde. Und sie sagt halt, sie freut sich immer, wenn sie eine Schachtel Tampons auf der Damentoilette entdeckt, weil sie dann weiß, ach geil, eine Frau im Office. Ja. Und darüber machen sich Männer halt gar keine Gedanken. Und in einem Interview mit Cosmopolitan wurde auch gesagt, naja, sie sagen ja, wo steht das denn gerade? Frauen halt ängstlicher sind. Und da hatte sie zum Beispiel im Interview beim Podcast, den Anne Schreier uns jetzt auch nochmal rübergeflankt hatte, auch nochmal gesagt, naja, Frauen haben zu viel Angst zu scheitern. Und sie sagt, naja, es ist halt auch in der Gesellschaftsstruktur schwierig. Frauen haben halt generell größere Angst als Männer, weil wenn sie Kinder kriegen, hängt diese Kindererziehung, ist es immer noch ein größerer Part bei der Frau als beim Mann. Also automatisch müssen die viel, viel mehr darüber nachdenken, okay, wie weit wage ich mich heraus, wenn ich jetzt halt sage, ich habe Bock, ein Startup an einem anderen zu gründen und ich komme dann in die Menopause, habe ich halt, und vorher, wenn ich dann halt mich entscheide, ein Kind zu bekommen, wie stemme ich das? Und ich meine, wird ja auch mehr aufgesplittet und es gibt jetzt ja auch irgendwie Eltern plus Geld, wenn Männer und Frauen irgendwie gleichermaßen sich um die Kinder kümmern oder beziehungsweise der Mann halt irgendwie, ich glaube, 2 Monate Minimum zu Hause bleibt. Vielleicht gebe ich jetzt auch gerade Bullshit wieder, aber man merkt schon, dass es mehr dafür getan wird, dass auch Männer sich mehr in der Verantwortung der Kindererziehung sehen.
Das ist zumindest, wenn ich kurz einhacken darf, deinen Monolog unterbrechen darf. es ist zumindest keine Angst, aber eine große Vorsicht da nach wie vor. Ne? Du jonglierst immer noch als Frau eher und es ist nicht so eine, das weibliche Leben, Achtung, jetzt kommt ein Satz, den ich mir gerade ausgedacht habe, ist bei Frauen nicht so monothematisch, sondern eher divers. Also du hast einfach viel zu viele Themen und ich glaube, da gibt man dann nicht Vollgas in eine Richtung. Das ist jetzt nur eine These, die meiner gefühlten Wahrheit entspricht, aber das mag vielleicht auch daran noch liegen und dass man dann als Frau eher nochmal guckt, wie kommt so die sozialen Dinge in mein Leben, ne? Jongliere ich die Familie, Freundeskreis auch noch und so und dass man sich da weniger im Beruf in Anführungsstrichen verausgabt, aber das mag auch nur meiner Wahrnehmung entsprechen. Ich habe noch ein paar Statistiken, aber erzähl doch ruhig nochmal weiter.
Was für Statistiken?
Statistiken habe ich gerade gefunden. Women in Tech. Mich hat das jetzt gerade mal interessiert. Und das Erste, was man so findet, ist natürlich vor allem aus den USA. Da heißt, das sind jetzt Zahlen gemixt. Achtung, aus dem Jahr 2017 bis 2020. Ich habe hier techjury.net eine Quelle gefunden. Davor eine Quelle gesehen, die gesagt hat, 46% in den USA, ne, wir reden jetzt USA, das ist nicht repräsentativ für Deutschland logischerweise, 46% der Angestellten überhaupt in den USA sind Frauen, was ich echt hoch finde. Mhm. In 2020, und da guckt man jetzt besonders auf GAFAM-Employees, GAFAM heißt Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, das ist die Abkürzung davon.
GAFAM.
GAFAM. 25% der GAFAM-Employees, und wir reden jetzt nicht nur über Programmierer, sondern über alle Angestellten, das geht natürlich auch von ihr. Eher frauenlastigeren Abteilungen wie Buchhaltung und HR, sind nur 25% weiblich, was ich echt krass fand, was mich auch schockiert. 25% of Google Leaders on Global Scale are women. Und also das ist schon echt krass, 85, das fand ich eine recht hohe Zahl, 37% aller US-Absolventen, also Bachelor-Absolventen in Computer Science were women, was ich hoch finde. Mhm. Im Moment ist es so, wenn man im Engineering in diesen Unternehmen sich anschaut, ist das Verhältnis 5:1. Also nochmal, also nur Ingenieure, nur Programmierer ist dann 20% und 25 im All-Over, GAFAM, fand ich auch interessant. Also erstaunlich, selbst in den USA ist das echt noch wenig, aber in Deutschland mit Sicherheit nochmal dramatischer als in den USA.
Mhm. So ein bisschen hat ja sowas, was Nerd, ne, weil man halt auch sagt, vom Nerd zum Star, das passt ja auch auf die Erfolgsgeschichte von Aya Jaff. So ein bisschen hat ja auch die Nerd-Sitcom Big Bang Theory dazu beigetragen, dass Frauen auch, ne, als Frauen dann auch mit involviert wurden, weil am Anfang war es ja auch so eine reine Männercast, plus Penny, die hübsche Wannabe-Schauspielerin, die eigentlich nur kellnert. Und da haben sie ja auch das Klischee dann irgendwann aufgerollt und gesagt, nee, die Männer daten jetzt auch Frauen-Nerds. So, und dadurch wurde plötzlich Nerd sein voll cool, auch für Frauen. Und plötzlich wurden auch die MINT, ne, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, spannende Studienfächer oder Studiengänge letzten Endes.
Ja, du brauchst, da werden wir wieder am Anbeginn Podcasts, du brauchst einfach Vorbilder und vor allem auch in dem Fall weibliche Vorbilder, ne? Ja. Die dir sagen so, ich meine, wir haben bei Ada Lovelace, da war es ihre Mutter, die nicht wollte, dass sie so wird wie der rührselige Vater Lord Byron, der auch irgendwie einen an der Marmel hatte, die wollte Rationalität, Naturwissenschaften diesem Mädchen beibringen, ne? Das ja irgendwie beides in sich trug, aber die hatte das durch die Mutter dann. Und irgendwie braucht es das, so jemanden, der einen dafür begeistert. Und dieses, steter Tropfen hüllt den Stein. Ne? Du als Mädchen können kein Mathe. Ich glaube, das ist nach wie vor in den Köpfen drin. So. Mhm. Ich persönlich hatte bei mir in der Klasse auch immer eher so, die Mathe-Cracks waren eher Jungs, aber ich konnte da zumindest ein bisschen mithalten. Ich war jetzt nie so ein Einser Mathe-Kandidat, Kandidatin. Mhm. Und da hieß es auch nie, Mathe ist was für Jungs. Aber die haben es einfach irgendwie besser gemacht. Ich weiß nicht, warum. Will ich jetzt im Nachhinein gar nicht sagen. Weil bei mir zu Hause war das immer so. Meine Mutter hat sogar Abitur gemacht in Mathe. Sie sagte, warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Hat mit Ach und Krach das Abitur bestanden, aber immerhin in Mathe das Abi. Ja.
Übrigens, Aya Duff war auch schlecht in Mathe. Und ihr Mathelehrer hat ihr gesagt, ja, bevor sie sich jetzt mal dem Programmieren widmen, verbessern sie mal erstmal ihre Note. Und da hat sie dann auch gesagt, nö, keinen Bock drauf, ich will jetzt programmieren lernen, ich hab ein Ziel. Und das ist auch so eigentlich etwas, oder ihr Mantra, dass sie halt sagt, sie hat sich nie für Programmieren als Ziel interessiert, sondern Programmieren ist auch nur ein Mittel zum Zweck, also ein Instrument zur Selbstermächtigung. Na, und wie bei allem besteht der Trick, sich zu motivieren darin, dass man weiß, wofür man etwas lernt. Das ist so O-Ton für sie. Und sie hat für ihren Programmierclub gezielt Teilnehmerinnen gesucht und hat dann einen 3D-Drucker in Aussicht gestellt, der selbst entworfenen Schmuck sozusagen auch machen könnte. Und dann sagt sie, ja, klingt oberflächlich, aber ich bin ja genauso. Ich habe erst durch amerikanische Websites so richtig Lust bekommen zu coden, weil da alles sehr viel cooler und stylischer aussah. Und genau, nach dem Abitur schrieb sie sich dann für Wirtschaftsinformatik in Nürnberg ein. Ne? Stipendium wurde dann ja, ermöglichte ihren Forschungsaufenthalt im Silicon Valley von dem kalifornischen Unternehmen Hyperloop, welches Menschen mit mehr als 1000 Stundenkilometer durch Unterdruckröhren befördern will. Ja. Hat ihr sogar im Anschluss einen Job angeboten, dann hat sie aber gesagt, nö, das lege ich jetzt erstmal auf Eis. Ich will erstmal zurück in Nürnberg das Studienfach wechseln, nämlich von Wirtschaftsinformatik zu Wirtschaftswissenschaften und Sinologie. So war, genau, und den Art Incubator weiter aufbauen. Und warum hat sie eigentlich ein Buch zu Börsengrundlagen geschrieben? Sie hat gesagt, naja, gut, also fürs Programmieren gab es ja mittlerweile genug coole Bücher. Aber Börsenbasics gab es irgendwie nichts, was Spaß gemacht hat beim Lesen. Ja, und nach ihrem eigenen Mantra, ne, dann mache ich es halt selbst, why not?
Just do it. Also ja, genau. Ich muss sagen, das ist, dass wir uns gerade ausgerechnet mit ihr jetzt beschäftigen in der Vorfolge zu, die nächste Folge wird nämlich eine Pädagogin sein, zeigt mir mal wieder, es ist eine wunderbare Vorlage fürs nächste Mal, das wollte ich eigentlich sagen, aber führt einem wieder mal vor Augen, wenn ich jetzt gerade die Nummer auch wieder mit diesem Mathelehrer höre und mich darüber aufregen könnte, ne, wie zum Teil unser Bildungssystem funktioniert, nämlich krieg mal deine Note in den Griff, anstatt die Leute, die Kinder zu ermutigen, da ist ein Problem, lass uns das mal lösen, mit welchen Mitteln auch immer. Natürlich hast du immer noch diese Schulfächer, ne? Und aber wie viel Deutsch und Literatur steckt dann auch in anderen Fächern oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die man durchaus, Philosophie und Mathematik gehören ja auch total zusammen, wie es einfach nicht darum geht, in der Schule, dass man Spaß beim Lernen vermittelt, erstens, und zweitens damit auch etwas Sinnvolles verbindet. Und das hat sie ja gemacht. Sie hat ja trotz dieser Strukturen, die in der Schule herrschen, und ich habe das ja nun auch, wie ihr vielleicht wisst und mitgekriegt habt mittlerweile, bin ich ein Lehrerkind und habe nun also Pädagogen als Eltern, die dann auch immer mal wieder aus ganz unterschiedlichen Schulformen berichten, wie sehr das da in diesen vorgefertigten Bahnen laufen und man auch selber zum Teil am System Schule als Lehrer verzweifelt. Das finde ich toll, dass dann jemand sagt so, nö, ich muss meine Note nicht in Ordnung bringen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass ich nicht mehr pissed off bin all day long. Und das ist doch, that's the spirit, wollte ich eigentlich nur damit sagen. Und das muss man als Kind auch hinkriegen. Und das finde ich toll, bewundernswert.
Also eine super, super Empfehlung. Und hört euch auch total gerne den Podcast bei Run, #7 an. Die hat eine super sympathische Stimme.
Fand ich auch.
Super nette Persönlichkeit, also echt beeindruckend.
Ich habe auch noch einen Tipp. Wie wird man reich mit Aktien? Deutschland 3000, das ist ein Funk-Podcast mit Eva Schulz, heißt genauer gesagt Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, findet sich auch auf allen gängigen Plattformen. Sie hat ein Interview geführt mit Aya Jaff und das war auch ganz toll. Also man hört der einfach gerne zu, was auch nicht auf jeden Techie zutrifft, aber vielleicht lernt sie da auch so ein bisschen oder hat sie so diese spricht übrigens auch ein wahnsinnig gutes Englisch, habe ich beim TED-Talk gemerkt, da so ein bisschen die Silicon Valley-Attitüde und Problem-Solving und so, dass man auch gut verkaufen muss, was man da so erforscht. Und
auch insgesamt ich finde ein sehr positives Mindset. Ne? Ich glaube, dass die Eltern da auch mal gesagt haben, hey, Hauptsache ihr seid glücklich, ne? so what, scheiß drauf. Und wenn ihr irgendwas gegen die Wand fahrt, ja, dann steht ihr halt wieder auf. Und ich glaube, das ist natürlich auch diese Mentalität, wenn du halt alles verlierst und mit dem Koffer nach Deutschland kommst, weil du vom Krieg flüchtest, und du es halt positiv nimmst für dich. Hauptsache, es geht weiter, das Leben geht weiter und man macht das Beste draus. Also echt coole Einstellung. Und sie hat auch zum Beispiel irgendwann so einen Moment gehabt, weil die Eltern ja immer sagen, Hauptsache du bist glücklich. Sie hat mal einen Moment gehabt, wo der Terminkalender so proppevoll war, mit überall Interviews, hier nochmal ein Talk, da nochmal ein Event, dass sie nicht mehr glücklich war und auch nicht mehr die Zeit hatte, sich auf eine Weißweinschorle mit ihren Freunden zu treffen. Da hat sie gesagt, okay, also jetzt muss ich mal nicht jede Anfrage annehmen und deswegen, wenn, und sie freut sich aber immer, wenn man ihr schreibt und sagt, Mensch, du bist so ein tolles Vorbild, vielen Dank und klasse, darüber freut sie sich und das gibt ihr auch total die Bestätigung weiterzumachen, weil sie sagt, es gibt natürlich auch bei schon manch einer, der sie kritisiert und sagt, ja, warum wird sie als Mrs. Code betrachtet, die hat ja noch nicht mal ein vollständiges Informatikstudium abgeschlossen, woher hat sie dann die Ahnung? Und dann sagt sie, das sind halt Menschen, die Schubladendenken haben. Fein. Ich bin aber intersectional unterwegs und manchmal stellt sie sich auf eine Buchmesse und sagt, ja, ich bin Autorin. Dann ist sie wieder beim TED-Talk und sagt, ja, ich bin Coderin. Und sie sagt halt, ja, ich passe mich dann halt den Umständen entsprechend an.
Ja, dumm. Das ist dann wieder so dieses Mindset und Schubladen. Ne? Aber offensichtlich brauchen das Menschen heutzutage. Was bist du denn? Wer bist du denn? Wo kommst du her? Und so sei es drum. Sie hat halt das Ding, dass sie eine Wirtschaftsingenieurwesen ist, ja auch nochmal was anderes als wirklich nur Ingenieur werden und programmieren, sondern auch eine Weitsicht haben, sich an der Börse auskennen. Ihr geht's ja darum, das Leben zu verstehen und das Leben besser zu machen. Und wie auch immer sie dahin kommt, na, aus welcher Ecke, ob sie jetzt...
Aber es ist ja auch, es muss ja auch noch nicht mal immer ein Studium sein. Ne? Also in meinem Bekanntenkreis habe ich einen, der hat ein 3D-Animation und VFX-Studio, um es mal ganz deutsch auszusprechen, gegründet. Und meinst du, der hat eine Ausbildung? Der hat sich das genauso wie Aya Jaff von klein auf selber beigebracht, weil er das halt total spannend fand und Bock drauf hatte. So, oder ein anderer Kumpel ist, der ist Berater von einer sehr hochrangigen Bank und Millionär. So, und er hat eine ganz, ganz einfache kaufmännische Ausbildung. Und das, ja.
Genau, du musst nicht immer diesen stringenten Faden folgen. Mein Vater hat immer so einen Satz gesagt zu seinen Schülern. Er sagte so, ich höre nicht auf das, was Lehrer sagen. und das sage ich dir als Lehrer, horch in dich hinein, was du wirklich willst. Wir sind nur dazu da, euch in irgendeiner Form eine Tür zu öffnen. Natürlich geht diese Tür dann eher auf, wenn man eine gute Note hat, aber lasst euch davon nicht abschrecken und zieht euer Ding einfach so durch, weil die Schule ist nur ein Teil des Weges und dann kommt das wahre Leben. Aber ich meine, das ist immer leicht gesagt als Lehrer und Erwachsener. Und wenn man da steht und denkt so, als Jugendlicher, ich habe keine Ahnung und auch nicht so ein Selbstbewusstsein hat wie die Eier zum Beispiel, dann ist das schon auch schwierig, dem Rat dann zu folgen. Aber trotzdem finde ich es gut, dass es mal gesagt wurde. Insofern.
Ja, absolut, weil ich bin als Kind ja auch nicht unbedingt mit dem Mantra aufgewachsen, du bist toll, du kannst alles, du bist Superwoman, sondern eher so das Gegenteil. Und dann braucht man irgendwo anders dann halt so eine Vorbilder, wo man sagt, wow, hey, Und die hat ja irgendwie, die kommt nicht aus dem reichen Elternhaus, ihr wurde nicht irgendwie Geld ohne Ende zugesteckt, sondern sie hat sich das halt, ja, wie die Aya Jaff selbst alles beigebracht und hat durch Motivation und Ehrgeiz ihre Ziele dann erreicht, ne? Oder manche Ziele haben sich dann in Luft aufgelöst, dafür gab es aber neue Türen, die sich dann geöffnet haben. Also das ist schon, ja. Ich finde,
ist toll, ne? Ja. Ich habe nochmal so überlegt gerade, weil ich habe mich ja natürlich mit der Frau in der nächsten Folge auch schon so ein bisschen beschäftigt und habe dann darüber nachgedacht, welche von diesen Frauen haben denn zu Hause wirklich ein wohlhabendes Elternhaus gehabt? Und ich muss sagen, also waren relativ viele dabei, ne, die natürlich vor allem zu damaligen Zeiten, keine Ahnung, letzte Jahrhunderte, die wir ja zum Teil auch besprochen haben, sind da natürlich eher die Möglichkeiten gegeben gewesen, ne, eine bestimmte Bildung zu haben und dann weiter zu forschen und so. Und wir hatten aber auch welche, die sich hochgearbeitet haben, ne, die mit nichts nach Deutschland kamen mit ihren Eltern oder auch aus ärmlichen Verhältnissen kamen und dann gedacht haben, so, oh, ich habe hier ein Interesse und ich will dem nachgehen und ich schaffe das schon irgendwie. Also da ist eine gute Mischung dabei gewesen, habe ich jetzt nochmal so beim Revue passieren drüber nachgedacht. Und um jetzt direkt mal die nächste Folge anzuteasern, wir werden über eine Frau sprechen, oder ich werde dir die Frau vorstellen und euch, Maria Montessori, also bekannt auch von den Montessori-Schulen, eine eigentlich Ärztin, aber vor allem bekannt über die Montessori-Pädagogik, die für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Erkenntnisse, also Ungewöhnliches geleistet hat zum einen und diese Erkenntnisse zu Papier gebracht haben. Die haben auch sehr große Erfolge erzielt und deswegen ist sie auch berühmt geworden und ist das nach wie vor, also ein Name, den man definitiv vielleicht schon mal häufiger gehört hat als Aya Jaff, aber das wird sich im Laufe von Ayas Leben sicherlich auch noch ändern. Und genau, nächstes Mal geht es also um Schule, um Pädagogik, um Kindererziehung und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also da ist ein toller Vorschlag. Ich weiß nicht, von wem er kam, aber es war, glaube ich, auch nicht nur eine Person, die Maria Montessori vorgeschlagen hat.
In der Tat, es waren mehrere, aber ich versuche nochmal schnell bis zum nächsten Mal herauszufinden, wer das denn so war. Genau, alles klar.
Ja, ganz lieben Dank, Kim, an dich für, ich wiederhole mich, glaube ich, aber man kann es nicht oft genug sagen, Women in Tech da draußen, traut euch, Girls, bin gespannt, wie sich so die Statistiken in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, vor allem nach Corona, nach oben entwickeln werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal. Genau. Super. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, ne? Wolltest du noch was ergänzen?
Nee, bis zum nächsten Mal, wollte ich sagen.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.